Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Henrik Stöckel, der Rechtsfluencer, erreicht mehr als manche Medien.
Carsten Schmehl, der Journalist über seine Recherche unter Rechtspopulisten.
Sascha Lobo, der Interneterklärer darüber, wie sich Medien nicht hacken lassen.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Facebook-Chef Mark Zuckerberg, nachdem die New York Times berichtet hatte, dass das Facebook-Management, darunter auch Facebook-Vize Sheryl Sandberg, schon früher von den Manipulationen im US-Wahlkampf durch russische Hacker wusste und Sandberg versucht haben soll, das vor der Öffentlichkeit zu verbergen, hat Zuckerberg ihr im aktuellen CNN-Interview jetzt öffentlich den Rücken gestärkt und die Berichterstattung kritisiert. Zitat Zuckerberg, Sheryl ist wirklich wichtig für das Unternehmen. Ich hoffe, dass wir noch jahrzehntelang zusammenarbeiten können. Und weiter sagte er, ich halte den Bericht nicht für korrekt.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich finde, das klingt ja irgendwie alles noch vergleichsweise harmlos. Nach einem Bericht des Wall Street Journal, da soll Zuckerberg in einem internen Briefing ja sogar davon gesprochen haben, dass Facebook im Krieg mit den Medien sei. Ich finde, diese Wir-gegen-die-Medien-Mentalität, die zieht komplett eigentlich doch in die falsche Richtung. Statt fundiert recherchierte Berichte als Falschnachrichten zu diskreditieren, da sollte Zuckerberg doch lieber mal darauf schauen, was bei ihm möglicherweise zuletzt alles nicht so gut gelaufen ist. Für mich zeigt diese Reaktion vor allem, dass Zuckerberg irgendwie das Gespür dafür verloren hat, wie er sein Unternehmen aus der Schusslinie nehmen kann. Und dass er sich so demonstrativ hinter Sandberg stellt, das ist doch für mich nicht mehr als ein Versuch davon abzulenken, wie ernst die Lage hinter den Kulissen tatsächlich aussieht.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das hintergründige Medienmagazin. Heute Abend werden wir sehen, was passiert, wenn Medien an ihre Grenzen stoßen, an ihre rechten Grenzen. Wie sollten Medien mit Rechtspopulisten umgehen? Das schauen wir uns heute Abend einmal so aus verschiedenen Perspektiven an. Und die erste Perspektive, die kommt von BuzzFeed News.
Denn diese Geschichte von BuzzFeed News hat in dieser Woche für Aufsehen gesorgt. Sie dreht sich um den 24-jährigen Immobilienkaufmann Henrik Stöckel. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Nein? Dabei kann man sagen, ist er einer der auffälligsten Meinungsmacher in Deutschland. Genauer gesagt, einer der rechten Meinungsmacher in Deutschland.
Wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, was er da so auf Facebook und YouTube treibt, da kommt man schon schnell zum Schluss. Oh ja, da verbreitet er falsche Behauptung oder auch manipuliert hunderttausende Menschen, denn so viele erreicht er tatsächlich, hat somit echt mehr Zuschauer, als viele Medien das tun. BuzzFeed-Reporter Carsten Schmehl ist dem Phänomen nachgegangen, hat Stöckel getroffen und um ihn herum recherchiert.
Wir lernen aus der Recherche von BuzzFeed News aber noch was, und zwar, wie leicht es soziale Medien heute machen, mit Hetze und Lügen hunderttausende Menschen zu erreichen.
Tja, und wie wenig Wert viele Menschen im Netz vermutlich auf Fakten legen, während sie traditionellen Medien gleichzeitig fehlende Faktentreue vorwerfen. Was hat das alles zu bedeuten? Darüber reden wir jetzt mit Carsten Schmehl. Er ist Redakteur bei BuzzFeed News und heute Abend live bei Was mit Medien. Guten Abend, Carsten.
Moin aus Berlin.
Ja, wie einflussreich ist Henrik Stöckel im Vergleich zu anderen Medien?
Henrik Stöckel ist halt meistens da, wo traditionelle Medien oft nicht sind. Und bei den Demonstrationen in Freiburg war es zum Beispiel so, also da gab es, wann war das, Ende Oktober, Anfang November gab es Demonstrationen gegen rechts, und da war Henrik Stöckel zum Beispiel der Einzige, der da einfach vor Ort war, um live auf Facebook zu streamen, und da hat er mit seinen verschiedenen Livestreams und Zusammenfassungen eine 500.000 Aufrufe erzielt, und wir sind ja selber hier Medienmacher, die das hören, das sind Zahlen, von denen Medien gerade nur träumen können.
Vielen dürfte ja trotz dieser Zahlen der Name noch unbekannt gewesen sein. Wie bist du drauf gestoßen?
Er ist mir immer wieder aufgefallen. Ich kümmere mich bei BuzzFeed um das Thema Desinformation und habe ich bei verschiedenen Demonstrationen auf Twitter und Facebook und YouTube immer wieder ihn bemerkt, weil ihm aufgefallen ist, bei den Sachen, die er verbreitet hat, oder die sind mir aufgefallen, weil da eben Halbwahrheiten dabei waren, Behauptungen dabei waren, auch Falschinformationen dabei waren. Deswegen habe ich so in so ein paar Zusammenfassungen ihn mal immer mal wieder erwähnt, und dann dachte ich, das ist jetzt die dritte oder vierte Demonstration, wo er als einer der wenigen oder der einzigen hingeht und dann da Sachen schreibt, die meistens nicht stimmen.
Um da noch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, was war denn da vielleicht so der entscheidende Faktor, dass du gesagt hast, Das müssen wir uns nochmal ganz genau anschauen. Also da muss ich nochmal tiefer einsteigen.
Es war zum einen ein Tweet von der Polizei Freiburg, weil da hat Henrik Stöckel an dem Abend ganz viel gestreamt, 3,5 Stunden, und da erzählt man eben viel. Und er hat ganz viel subjektiv eben erzählt, und da war so viel Falsches dabei, dass die Polizei Freiburg nur noch so im Staccato-Ton auf Twitter hinterherkam zu schreiben: Nein, kein Polizist schwer verletzt, nein, kein Polizist erblindet, nein, bürgerkriegsähnliche Zustände ist maßlos übertrieben. Und dann dachte ich, was ist denn hier los, dass die Polizei also jemandem hinterher verifiziert, sage ich mal.
Du hast uns heute Abend ja aber auch Töne von einem Treffen mit Henrik Stöckel mitgebracht. Bevor wir da mal reinhören, wie ist es denn jetzt eigentlich tatsächlich zu diesem Treffen gekommen? Was war da der Rahmen und wie bist du da auch reingegangen in so ein Gespräch? Das ist ja auch nicht eben häufig, dass er, glaube ich, solche Interviews überhaupt gibt, ne?
Nee, es ist das erste Mal, dass er sich mit einem Medium richtig hingesetzt hat für ein längeres Interview. Ich habe ihn zum einen kontaktiert und auch im Umfeld der AfD und der Jungen Alternative in Hessen recherchiert und mit den Leuten gesprochen, und irgendwann hat mich quasi jemand ihm einfach vorgestellt per Mail und gesagt: Hier, Henrik Stöckel, hier möchte jemand mit dir sprechen. Und meine Haltung an das Gespräch ist tatsächlich, dass ich mich wirklich ernsthaft dafür interessiere, was geht da in jemandem vor, warum macht er das, wie kommt jemand darauf. Und ich war sehr froh darüber, dass er sich da eingelassen hat, sich mit mir in Frankfurt am Main zu treffen. Dann haben wir uns, ich sag mal, 1,5 Stunden oder ja, so ungefähr unterhalten, und ich habe einfach ganz, ganz viele Fragen loswerden können. Und meine Kernfrage war so ein bisschen: Macht er das jetzt aus Naivität oder ist es wirklich kalkulierte Hetze?
Dann lass uns doch mal in die verschiedenen Aspekte eintauchen und auch was er dir da gesagt hat. Führ uns doch da gerne mal so ein bisschen durch.
Ja, ich habe sehr lange eben mit ihm gesprochen, und eine der Fragen, die ich ganz oft hatte, war, weil er schreibt auf Facebook, da musst du dir ihn so vorstellen wie so eine Ein-Mann-Nachrichtenredaktion. Also er postet ganz viele Videos und irgendwelche Nachrichten, so ein bisschen wie so eine Nachrichtenredaktion, und da stellt er eben ganz viele Behauptungen auf. Zum Beispiel die Behauptung, die Vergewaltigung in Freiburg war die größte Vergewaltigung der Jahrzehnte oder des Jahrzehnts. Und dann habe ich einfach gefragt: Herr Stöckel, woher wissen Sie das?
Es gab mehrere Postings, die ich gesehen habe, wo Sie geschrieben haben, das ist die größte Gruppenvergewaltigung der Jahrzehnte. Woher wissen Sie das?
Dieses Jahrzehnt, nicht aller Jahrzehnte, dieses Jahrzehnt. Wie soll ich das sagen? Also ich, oder die Frage lassen wir mal lieber aus. Also ich, genau. Ja.
Auf der Tonspur klang das jetzt nicht sehr sicher.
Nee, er hatte da keine Antwort. Und das liegt daran, das ist einer der Dinge, die ihn so gefährlich machen, glaube ich. Er sagt die erstmal, und da steckt aber gar nichts dahinter. Aber die stehen einfach so, die entstehen so im Internet. Und es gibt weder eine Gegenbehauptung oder eine andere, irgendeinen anderen Fakt, der dagegen spricht, aber das steht erstmal da. Und dann hat er das einfach mal auf Facebook und auf Twitter und auf YouTube überall verbreitet. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ihn noch über andere Sachen ausgequetscht. Ich habe unter anderem ihn gefragt, was er auch noch macht auf YouTube und Facebook, ist nämlich Andersdenkende und Journalisten bedrohen. Er hat zum Beispiel eine Begegnung mit einer Polizistin von der Bild-Zeitung gehabt, wo er danach so ihr Foto auf YouTube und Facebook gestellt hat und gesagt hat: Hier, diese Frau hat mich angegriffen, teilt dieses Video, damit sie nicht mehr als Journalistin arbeiten darf. Was er aber auch gemacht hat, war, es gibt einen AfD-kritischen Song, und dann hat er diesen Song genommen, auf Facebook und YouTube gestellt und seinen Leuten gesagt: Hier, das ist der Rapper, der hat aus meiner Sicht die Straftat begangen, und zwar Aufruf zu Gewalt. Und dann habe ich ihm gesagt: Herr Stöckel, wenn es einen Aufruf zu Gewalt gab, den Sie gesehen haben, für sowas ist ja in Deutschland die Polizei zuständig. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen? Warum nutzen Sie so Ihre Reichweite, Menschen an den Pranger zu stellen? Und das war seine Antwort.
Ich sag mal, ich kenne mich da jetzt nicht so direkt aus, und ich habe jetzt auch keine Rechtsschutzversicherung oder sowas.
Ja. Also Henrik Stöck geht davon aus, dass man eine Rechtsschutzversicherung braucht, wenn man eine Anzeige stellt. Und das kann ich nochmal verifizieren und klar machen, das ist nicht so.
Du hast auch mit ihm über Medien gesprochen.
Ja, wir haben ganz viel darüber gesprochen, weil ich wissen wollte, wie er seine Rolle selbst sieht. Ist er Aktivist oder Journalist oder Kommentator oder neutraler Berichterstatter? Und er sagt, er ist irgendwie alles davon. Und das passt auch total zu dem, wie ich ihn irgendwie vor der Kamera erlebe. Er switcht zwischen Meinungen, Fakten, Einordnungen. Und deswegen habe ich ihn gefragt: Was ist denn der Unterschied, was glauben Sie, zwischen Ihnen und einem Journalisten?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass viele Menschen mittlerweile so ein bisschen den Glauben an neutralen Journalismus verloren haben und so mittlerweile schon fast den Eindruck haben, wenn man Journalist ist, dann lernt man nicht neutral zu sein, sondern eher das Gegenteil zu sein. Das sieht man ja momentan an der Mainstream-Presse, die jetzt sehr linksgerichtet nur berichtet oder fast schon eher Meinungen, Kommentare abgibt, statt zu Berichte zu erstatten. Und da ist das dann ja, eine willkommene Abwechslung, wenn das mal kein gelernter Journalist, sondern einfach nur ein ganz normaler Bürger macht, der einfach ja, das so schildert, wie er es sieht. Ja.
Stichwort, dass ein Bürger das so macht, der das so schildert, wie er das sieht, das kann man ja vielleicht bei Meinungssachen noch im Rahmen irgendwie stehen lassen, aber wir haben ja vorhin auch schon über dieses Vergewaltigungsthema gesprochen, wo er eigentlich dann überhaupt keine Verifizierung irgendwie beibringen kann. Wie ist es denn, wenn er auch Fehler macht, die ihm ja zum Teil auch, glaube ich, auch nachgewiesen werden, weil beispielsweise eine Polizei auch mal in einer Gegendarstellung kommt. Hast du ihn auf diese Fehler auch angesprochen und wie er damit umgeht?
Genau. Ich wollte einfach wissen und habe ihn gefragt, Herr Stöckel, wenn Medien Fehler machen oder wenn Medien machen auch Fehler, da sind ja auch nur Menschen und sie vertrauen ja Medien nicht mehr. Deswegen habe ich ihn gefragt, wie er dann eigentlich dazu steht, wenn er selbst Fehler macht.
Aber ich sag mal so, halt der große Unterschied ist halt, dass das bei mir dann durch diese Emotion, dass man denkt, man geht vom Schlimmsten aus, dass ich das im besten Gewissen geschrieben habe und nicht wissentlich falsch gemacht habe. Und das ist halt der Unterschied so zu den Mainstream-Medien, weil da merkt man, die machen teilweise und öfters mal absichtlich bringen sie falsche Nachrichten im Umlauf, um politische Gegner besonders zu diskreditieren.
Ich glaube, mir ging es beim Interview einfach so, dass ich baff davon war, dass er nonstop spricht. Er hat auf jede Frage eine Antwort. Es gibt keine Pause. Es gibt auch kein "Ich weiß es nicht". Es gibt auch keine Stille, sondern er hat immer eine Erklärung oder irgendeine Ausrede dafür. Ich habe ihn auch gefragt, warum er eben seine Reichweite nutzt, um gegen andersdenkende oder unliebsame Journalisten vorzugehen. Das war seine Antwort.
Ich meine, wenn man Journalist ist, hat man ja auch eine gewisse Verantwortung, wie Sie auch sagten. Und genau wie ich die jetzt auch habe. Und wenn dann nachweislich jemand dem nicht gerecht wird, dann sollte man schon sagen, hier diese Journalistin, ich meine, das sind jetzt keine anonyme Personen. Das sind ja ganz normale Menschen, die dann sich den Beruf ausgewählt haben und wenn sie dann sowas tun, dann muss man auch sagen, hier, diese Journalistin ist nicht tragbar, was sie getan hat und das auch öffentlich so zur Schau stellen. Also genau wie es zum Beispiel Trump in den USA macht, man muss diese Leute wirklich benennen und sagen, was sie gemacht haben, weil es ist nicht okay. Man darf da nicht einfach so weggucken, nur weil sie Journalisten sind. Natürlich haben die eine gewisse Objektivität, die man denen immer zusichern muss, weil aber generell gibt es da auch Grenzen.
Hast du was über seine Motivation gelernt?
Ich glaube, er fühlt sich so ein bisschen dazu berufen und er bekommt auch ganz viel Applaus, eben online wie offline von Leuten und es gibt ganz viel Anerkennung, dass er das so macht. Ich habe eher den Eindruck, nach dem Gespräch gehabt, er ist eigentlich unpolitisch, weil er kaum politische Forderungen benennen kann. Aber was er benennen kann, ist, dass es halt viel Likes gebracht hat und dass er als Person Anerkennung bekommen hat. Und deswegen habe ich ihn nochmal gefragt, wann ist er denn zufrieden oder was ist denn eigentlich sein Ziel bei so Postings, wo er Journalisten bedroht?
Ich habe ja kein direktes Ziel, dass ich jemanden irgendwie damit direkt schaden will. Mein Ziel ist es ja, ich mache jetzt nicht, um jemanden persönlich zu schaden. Deswegen mache ich das nicht, was ich mache. Ich mache das, um anzuprangern, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Das ist meine Intention dahinter.
Im Video stand das Video, damit sie nicht mehr als Journalistin arbeiten darf. Das ist nicht persönlich schaden?
Ich kenne sie ja nicht persönlich.
Ja.
Wenn man jetzt mal versucht, so ein Resümee zu ziehen, was hast du so insgesamt aus dem Treffen mitgenommen?
Ich habe insgesamt aus dem Treffen mitgenommen, dass Henrik Stöckel so ein Macher ist. Der macht halt erstmal und Urheberrecht oder Medienrecht oder Persönlichkeitsrecht kennt er nicht und hat er sich auch nicht mit beschäftigt und sieht es auch eher so als so ein Vorteil, dass er so unbedarft ist oder unvoreingenommen. Aber das führt eben dazu, wenn man, naja, eben auch Fakten berichtet, dass man da eine ganz schöne Verantwortung hat, eben wenn man von Demonstrationen berichtet. Und mein Eindruck war, dass er eventuell gar nicht einschätzen kann, was er da eventuell für eine Macht hat mit Hunderttausenden, die seine Videos schauen.
Tja, was bedeutet das aber alles vielleicht auch für den Journalismus? Darüber reden wir gleich weiter mit Carsten Schmehl von BuzzFeed News hier bei Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien, das nachdenkliche Medienmagazin. Wir beschäftigen uns heute Abend mit dem Fall Henrik Stöckel. Er ist ein rechter Influencer, verdreht Fakten, hetzt gegen Journalisten und erreicht mehr Menschen als so manche Medien.
Carsten Schmehl von BuzzFeed News hat ihn getroffen, rund um ihn recherchiert und gerade haben wir auch schon Töne aus dem Gespräch gehört. Und Carsten ist weiter zu Gast in unserem Medienmagazin. Wir wollen nämlich noch jetzt mit ihm darüber diskutieren, was man aus dem Fall Stöckel eigentlich lernen kann und wenn Medien ja tatsächlich auch an ihre rechten Grenzen stoßen. Carsten, über deinen Bericht haben wir gerade gesprochen. Welche Reaktion gab es denn aus dem Zuschauerkreis von Stöckel auf deinen Bericht bei BuzzFeed?
Ich habe ganz viele Kommentare gesehen, auf seiner Facebook-Seite vor allem. Es gibt einen Bericht in der Badischen Zeitung über ihn, über ein paar Falschbehauptungen zu der Demonstration in Freiburg. Ansonsten gibt es keinen anderen Artikel, in dem es um Henrik Stöckel geht. Und seit mein Artikel veröffentlicht ist seine Facebook-Seite voll davon. Ich glaube, in den letzten 3-4 Beiträgen sind die letzten 40 Kommentare nur dieser Artikel, der so an mich als Feedback zurückgibt, so Leute wollen was zum Teilen haben, Leute wollen ihn einordnen können. Und deswegen posten gerade sehr, 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 sehr viele Leute unter seiner Facebook-Seite, was da in Wahrheit los ist.
Welche Reaktion gab es so aus der Medienlandschaft? Also so nach dem Motto, so, oh, von Stöckel, da habe ich noch nie was gehört oder das ist krass oder was kam da?
Ja, erstmal sehr positive, was mich sehr gefreut hat und ich habe das ja auch mit so einem Teaser-Clip verbreitet und den haben sich auch viele angeschaut und die Reaktion, die ich bekommen habe, ist auch dieses, ja, das ist auch mal gut, aus seiner Bubble rauszukommen. Ich glaube, die meisten von dem, was ich so gelesen habe, kannten ihn nicht, aber alleine dann halt zu lesen, wie viel Reichweite er hat oder wie viele Views seine Videos haben, zeigt nochmal, was für ein blinder Fleck alles außerhalb von unserer eigenen Medienbubble sein kann.
Was mir besonders ins Ohr gefallen oder im Ohr aufgefallen ist, ist seine Kritik auch gegen, dass er immer so diesen mit dem Begriff Mainstream-Medien hantiert hat, dass er auch Trump zitiert hat. Und da habe ich mich so gefragt, mit diesen krassen Vorwürfen, die Stöckel ja auch gegenüber Mainstream-Medien, um jetzt auch mal das Wort zu benutzen, da so wie er da so hantiert hat, trifft er da einen Nerv?
Ich glaube, er trifft den Nerv oder er sagt das, was viele denken oder gerne wahrhaben möchten. Aber wenn er das eben auf YouTube sagt, muss es ja noch lange nicht richtig sein. Und das habe ich immer wieder in seinen Videos gesehen oder auch seinen Streams gesehen, wenn er sagt, das wird hier verschwiegen. Es gibt eine Szene, die habe ich jetzt nicht als Ton mitgebracht, aber da sagt er zum Beispiel, die ganze Presse hätte auf einer Demonstration sehr, sehr einseitig berichtet, weil es hätte nur Material von der AfD-Demo und nichts von irgendwelchen gewaltbereiten Antifas gegeben. Dann habe ich ihn gefragt, woher wissen Sie das? Das habe ich am meisten gefragt im Interview. Und dann hat er gesagt, der Kameramann hat immer nur auf uns gefilmt. Dann habe ich gefragt, wie lange haben Sie denn den Kameramann beobachtet? Ja, 3 Minuten. Und da muss man dann 3-mal nachfragen, um herauszufinden, wie wahr das ist, was er sagt.
Du hast es vorhin auch schon angedeutet, man kann ja so ein bisschen den Eindruck haben, jetzt gibt es diese Phänomene und die Medien schauen irgendwie bei solchen Phänomenen mehr oder weniger hilflos zu. Also woran liegt das? Ist es auch nicht hinschauen wollen oder es doch nicht auf dem Schirm haben? Also ich kann es noch nicht so richtig greifen.
Ja, ich glaube, es ist natürlich irgendwie Teil der Bubble. Also er hat wahrscheinlich, wenn man seine Facebook-Seite geliked hat und wenn man seinen YouTube-Kanal geliked hat, kommt man eben auf die Inhalte, die dann eben die Algorithmen vorschlagen und man bewegt sich dann eben in dem Kreis David Berger oder P-News und Sven Liebig, also rechte Leute, die Fakten verdrehen oder Unwahrheiten verbreiten. Und ich glaube, man selbst als Medienmacher muss man sich auch manchmal in diese Kreise extra reinbewegen, um überhaupt zu wissen, wer sind da so die großen Akteure und wer sind da so diejenigen, die da am wichtigsten sind.
Und glaubst du, wenn man sich so in diesen Kreisen bewegt, dass man dann zu Erkenntnissen kommt und sagt so, oh, wir müssen eigentlich als Medien anders arbeiten, um vielleicht Menschen anders zu erreichen? Oder hilft das am Ende doch nichts?
Ich glaube generell offen für neue Formate oder gar nicht neue Formate, aber offen für anderes und Dinge anders machen, um es mal konkret zu machen. Bei den Demonstrationen oder da, wo ich Stöckel jetzt beobachtet habe, streamt er stundenlang und er sagt auch, und damit hat er, glaube ich, einen Punkt, Leute wollen Rohmaterial und Leute wollen ganz viele Sachen sehen. Wenn ich nach den Demonstrationen zum Beispiel da in Freiburg nachgeschaut habe, es gab vom SWR eine, ich glaube, 38-sekündige Zusammenfassung und von einem anderen ARD-Magazin eine 17-sekündige Zusammenfassung und er hat 3,5 Stunden gefilmt. Und ich glaube, sich zu überlegen, ob man nicht auch mal probieren sollte, einfach da Reporter zu haben, die da von dort live twittern oder andere Streaming-Dinge machen, das, glaube ich, ist total sinnvoll.
Was glaubst du aber, warum das nicht geschieht?
Na, ich glaube, es sind Ziele natürlich. Also ich glaube, dass es so, dass Ziele auf der einen Seite, also wenn man halt natürlich Fernsehen macht, das ist natürlich erstmal die Quote bei manchen Programmen das Wichtigste, bei anderen Programmen weniger. Aber so bei Fernsehen oder Leute, die Fernsehen machen, machen halt Fernsehen und machen erstmal nicht online. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, ja.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auch jetzt Abstand von der Person Stöckel nehmen, aber jetzt mal so grundsätzlich auf das Phänomen der Rechtspopulisten oder der rechten Influencer schauen, was glaubst du, welche Probleme siehst du für Medien da aufkommen?
Ich glaube, was ich da vor allem aufkommen sehe, ist, wie Unwahrheiten oder Halbwahrheiten sich in sozialen Netzwerken verbreiten und wie schwierig es manchmal ist, überhaupt in diese Bubbles irgendwie vorzudringen. Und da sehe ich einfach Facebook oder YouTube oder die entsprechenden Plattformen so in der Pflicht, weil das, was mit meinem Artikel über Henrik Stöckel jetzt passiert ist, dass Leute das zu, ich glaube, Hunderten unter seine Postings kommentieren, was ich aber eigentlich gehofft hätte oder was natürlich viel sinnvoller wäre, wenn Facebook bei solchen Postings oder bei solchen Profilen einfach so ein Feld hat, wo steht, hier ist ein Artikel von einer Nachrichtenredaktion, der sich mit dem Thema oder mit dieser Person beschäftigt hat und der das ein bisschen einordnet. Und diese Funktion gibt es jetzt für Links, soweit ich weiß, aber zum Beispiel auch nicht für Fotos und auch nicht für Videos und auch nicht für Livestreams. Also dass den Wunsch von Facebook, Dinge mehr einzuordnen, den sehe ich da nicht. Da könnten die viel mehr machen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien? Das gesellschaftliche Medienmagazin. Wann stoßen Medien an ihre rechten Grenzen? Das ist weiter unsere Frage heute. Wie rechtspopulistische Influencer-Medien in ihre Grenzen weisen? Das haben wir gerade schon gehört. Jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, wozu ganz normales journalistisches Handwerk führen kann, wenn man über populistische oder rechtspopulistische Politiker berichtet.
Darüber habe ich nämlich mit Sascha Lobo gesprochen. Er hat da eine eindeutige Meinung. Journalismus kann nicht mehr so neutral sein, wie es das Selbstverständnis der meisten Journalisten eigentlich vorgibt. Das ist ja so ein Moment, bei dem man erstmal erschrickt, nicht wahr, Herr Perler?
Ja, also ich mit meiner, sag ich mal, journalistisch-kommunikationswissenschaftlichen Grundausbildung habe ja irgendwann mal diesen Satz gehört, ein Journalist darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten, ne? Hans-Joachim Friedrich lässt grüßen. Das ist ja so wie so ein Dogma eigentlich. Carsten Schmehl von BuzzFeed, siehst du Grenzen von Neutralität?
Ich glaube, um es da mit meinem Chefredakteur Daniel Drepper zu sagen, vielleicht gibt es gar keine neutralen Journalisten, weil Journalisten Menschen sind. Vielleicht sind Journalisten immer nicht neutral, aber haben eben Haltung und Werte.
Hören wir mal, was Sascha Lobo dazu sagt. Ich habe ihn zusammen mit Michael Brücker interviewt. Das ist ja der Chefredakteur der Rheinischen Post. Und einmal der Woche podcaste ich mit ihm. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier erwähnt habe an dieser Stelle, dass ich auch noch Herr Perler mit einem anderen Medienmacher einmal die Woche podcaste.
Also ich sag mal so, wenn du von mir jetzt eine eifersüchtige Reaktion erwartest, die werde ich dir schon aus Selbstachtung nicht geben.
Okay, aber zurück zum Thema. Wir wollten von Sascha Lobo wissen, was die rechten Kräfte für die Medien bedeuten. Gilt umso mehr das klassische Handwerk, Schreiben, was ist?
Dazu habe ich eine eigene Haltung, eine Meinung, die muss nicht jeder teilen, aber ich stelle erstmal die These in den Raum, dass sich das journalistische Handwerkszeug selbst im 21. Jahrhundert verändert hat. Die allermeisten Redaktionen haben es bloß noch nicht richtig gemerkt. Sie verfahren noch immer nach den Methoden, die sie in der Schule quasi in 1987 bis 93 gelernt haben. Der Punkt ist, dass diese sozialen Medienöffentlichkeiten aus meiner Sicht auch eine andere Herangehensweise an die Berichterstattung selbst und sogar die Position selbst beinhaltet. Die allergrößte Gefahr bei rechtsextremen Kräften im Zusammenhang mit Medien ist die der Normalisierung. Dass irgendwann Medien so tun, als sei es eine völlig legitime Position zu sagen, ich glaube, man sollte Flüchtlingsboote im Mittelmeer abschießen. Das ist keine normale Position in einem Diskurs in einer liberalen Demokratie. Das ist faschistoid. Und das muss man auch so nennen und nicht als normale Position begreifen. Nun gibt es aber übrig geblieben aus dem 20. Jahrhundert in vielen Journalisten irgendwie diese Haltung, man müsse doch eine Objektivität herstellen, eine Neutralität. Das gilt aber aus meiner Sicht nur sehr eingeschränkt. Denn Journalismus kann in der Definition, wie wir sie heute haben, nur in einer liberalen Demokratie stattfinden. Der Begriff illiberale Demokratie ist ein Fake, das gibt es gar nicht, ja, das kann gar nicht existieren. Journalismus findet nur in einer liberalen Demokratie statt. Das heißt, Journalisten müssen zum Zwecke des Selbsterhaltes schon immer auch Streiter für eine liberale Demokratie sein. Und in dem Moment, wo wahnsinnig viele Kräfte diese liberale Demokratie abschaffen wollen, müssen sie eine Haltung beweisen. Und das geht eben weit hinaus über das, was heute so in ganz vielen Journalistenköpfen stattfindet. Dort versucht man sich dann nicht mit einer Sache gemein zu machen oder wie auch immer dann argumentiert wird. Dort glaubt man manchmal sogar tatsächlich, man müsse eine gewisse Art von Neutralität wahren. Ich halte das für eine Fake-Debatte. Ich glaube, Journalismus ist nur dann sinnvoll, der wird ja auch grundgesetzlich garantiert, gefördert, samt Pressefreiheit und eine ganze Menge von Vorteilen, die man hat. Journalismus ist nur dann sinnvoll, wenn er gleichzeitig für die liberale Demokratie streitet. Und das ist eine sehr eindeutige Position in einer Zeit, wo unfassbar starke Kräfte weltweit liberale Demokratien angreifen wollen.
Dann lass uns mal so noch über einen weiteren Aspekt reden. Also was du gerade beschrieben hast, da gehört ja erstmal die Kompetenz dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Wie wirken jetzt einfach die Nachrichten, die ich erstelle, wie kommen die an, was haben sie für Auswirkungen? Andere Frage ist zum Beispiel, glaube ich, dass die Kompetenz, wir haben Faktencheck, haben wir gelernt in unserer Ausbildung, aber was wir nicht gelernt haben, ist zum Beispiel ein Framing-Check. Also bei vielen Kollegen fehlt auch einfach ein Bewusstsein beim Thema Frames. Da muss man, glaube ich, auch in der Ausbildung nochmal ran, oder?
Kann gut sein, ich kenne mich zu wenig in der Ausbildung aus, um das im Detail sagen zu können. Ich glaube auch nicht, dass Framing jetzt der Punkt ist, wo man unbedingt nochmal ran muss und der große Unbekannte, der endlich jetzt, also ich glaube, die allermeisten Journalistinnen und Journalisten haben in ihrem Beruf ein Gespür für Framing entwickelt, auch ob man das jetzt so nennt oder nicht, ist ein zweiter Fall, ist ja auch gerade recht hip. Der Punkt, der für mich wichtiger ist als Framing, ist erstmal zu begreifen, dass digital, sozialmedial geprägte Öffentlichkeiten anders funktionieren. Und dass dieses andere Funktionieren auch bedeutet, dass man die eigene Position weiterentwickeln muss. Man kann eben nicht mehr so tun, als gäbe es soziale Medien nicht, sondern muss in der Öffentlichkeit auf andere Art und Weise stattfinden. Und das halte ich für sehr, sehr viel wichtiger. Meine These ist, und das ist eine, die ich leider nicht nur alleine habe, sondern die sehr plausibel ist, weil sehr viele Leute sie haben, dass vor allem rechte und rechtsextreme Kräfte es geschafft haben, klassische Medien regelrecht zu hacken, also für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen. Das liegt zum einen natürlich am Sensationalismus. Es liegt zum anderen aber auch daran, dass ganz viele klassische Medien, klassische Redaktionen Instrumente haben, die sich leicht hacken lassen. Und gegen dieses Hacken etwas besser zu arbeiten, sich nicht mehr so leicht hacken zu lassen, das halte ich für eine journalistische Aufgabe.
Also mit Hacken meinst du zum Beispiel einfach provokantes Zitat platzieren und gucken, was passiert? Weil man schon weiß, welche Maschinerie dort ausgelöst wird.
Donald Trump hat das in einer gewissen Weise perfektioniert, dass er jeden Angriffspunkt einfach kontert dadurch, dass er einen scheinbar noch viel größeren Aufreger, auf den man reagieren muss, hinterherprügelt. Und irgendwann legt sich Aufmerksamkeitslayer über Aufmerksamkeitslayer drüber und die ganzen einzelnen Unglaublichkeiten gehen ineinander und untereinander unter. Das ist eine Katastrophe. Und ich glaube, dagegen muss man Strategien entwickeln. Es ist nicht so, dass ich die eine goldene Strategie jetzt schon habe und jetzt mal allen erklären kann, wie es eigentlich funktioniert. Ich sehe bloß, dass sich klassische Medien auch in ihrem vermeintlichen Neutralitätsanspruch, Objektivitätsanspruch in vielen Bereichen leicht missbrauchen lassen. Und dass sie eine Mitverantwortung haben daran, dass die liberale Demokratie in Deutschland nicht kippt, so wie sie es in Polen getan hat, wie sie es in Ungarn getan hat, wie es in Italien gerade droht. Das sind, in Österreich ebenso, das sind einfach Verantwortungen, über die ich gerne sprechen möchte.
Aber was können Medien in dieser Spannungslage tun? Da hat Sascha Lobo eine konkrete Idee.
Das, was wirklich wichtig ist, ist ein neues Verfahren zu entwickeln, wie man journalistisch sinnvoll mit der Öffentlichkeit umgehen kann. Und dazu gehört auch Emotionalisierung. Es gehört aber ebenso als allererster Schritt dazu, dass man wenigstens sich nicht mehr so leicht hacken lässt. Dass man wenigstens nicht die Botschaft, die man eigentlich richtig stellen möchte, weil sie falsch ist, noch weiter verbreitet. Der Begriff Fake News, der häufig gefällt, Lügenpresse dann im Deutschen, der wird ja nicht benutzt, um darzustellen, es ist alles gelogen, was die Medien schreiben. Im Gegenteil, der Begriff Lügenpresse wird genau wie Fake News dazu benutzt, als Erlaubnis, sich raussuchen zu dürfen, was man für richtig hält und was nicht. Das ist im Prinzip in einem Wort hineingepackt oder zwei bei Fake News, die Legitimation des eigenen Bestätigungsfehlers als kognitiver Verzerrung. Das bedeutet, das ist die Erlaubnis, die gibt Donald Trump dir, wenn er Fake News sagt. Such dir nur raus, was dir in den Kram passt und den ganzen anderen Rest, der ist gelogen. Und Lügenpresse ist genauso. Dagegen kann man nur ganz schwer anarbeiten. Aber die Art und Weise, wie man dagegen anarbeitet, ist mit Sicherheit nicht, den gleichen Fehler von der anderen Seite zu machen. Das ist viel eher etwas, was der Journalismus in Deutschland noch entwickeln muss. Es gibt einzelne Ansätze in den Vereinigten Staaten, zum Beispiel das von dem Linguisten George Lakoff entwickelte Double Truth Sandwich, wie man solche rechten Inhalte zwar transportieren, also darüber berichten kann, aber nicht sich hacken lässt. Ganz konkret ist es zum Beispiel so, dass man, wenn man ein Trump-Zitat hat, das nicht in die Überschrift schreibt, sondern in der Überschrift eine Richtigstellung macht oder eine faktische Feststellung, wie es echt ist, dann das Trump-Zitat bringt und dann nochmal erklärt, warum es falsch ist. Und das ließe sich auch in Deutschland machen. Wenn eine aus meiner Sicht rechtsextreme Flitzpiepe wie Alexander Gauland sagt, die Nazizeit war ein Vogelschiss und damit auch den Holocaust meinen muss, weil die dazugehört, dann halte ich das für eine dramatische Verharmlosung. Wenn die Überschrift in dem Artikel dann lautet, Gauland Doppelpunkt, Holocaust war ein Vogelschiss, dann macht man genau den Fehler, dass man Gaulands Botschaft weiterverbreitet. Wie es eigentlich sein müsste, wäre, dass man sagt, Gauland verharmlost den Holocaust. Punkt. Und dann erklärt man das Zitat unten weiter im Fließtext. Das ist, und dann erklärt man nochmal, warum dieses Zitat falsch ist, in welchen Dimensionen. Das wäre quasi die deutsche Variante des Double Truth Sandwiches von Lakoff. Und ich glaube, dass genau solche Mechanismen entwickelt werden müssen. Auch und gerade in Deutschland. Und das hängt auch mit der neuen digitalen sozialmedialen Öffentlichkeit zusammen. Es ist ganz gut bekannt, dass sehr, sehr viele Leute eben nur noch Überschrift und Teaser in sozialen Medien lesen und gar nicht mehr drauf klicken und dann auf der Plattform nachschauen oder auf der Nachrichtenseite. Und das wiederum heißt, wenn man eine Lüge in der Überschrift transportiert und die später im Text auflöst, dann ist es in den allermeisten Fällen komplett sinnlos und eben sogar noch kontraproduktiv.
Soweit Sascha Lobo. Das ganze Gespräch von Michael Bröker und mir könnt ihr online nachhören. Das sind rund 20 Minuten. Den Link findet ihr über deutschlandfunknova.de, wenn ihr unter Medien auf diese Ausgabe von Eine Stunde was mit Medien geht.
Bei uns ist weiter Carsten Schmehl von BuzzFeed News. Carsten, was denkst du bei den Ausführungen von Sascha Lobo?
Ja, ich gucke meine Social Media Tools oder meine Social Media Analyse Tools und glaube, ja, ich glaube, starke Zitate, so wie das von Gauland oder eben andere starke Zitate, sind eben genau die Dinge, die sich in sozialen Netzwerken am allereinfachsten oder am allerbesten teilen. Und ich sehe den Punkt und ich finde es total gut, dass wir darüber nachdenken und darüber sprechen, um überhaupt diese offene Tür zu sehen. Und ich glaube, dass es natürlich am Ende Handwerk ist und dass es Training ist, aber so. Ich hoffe einfach, dass es irgendwann nicht mehr so viele Redaktionen und Facebook-Seiten gibt, die genau mit solchen Zitaten eben die Reichweite generieren, die sie vielleicht am Ende des Monats haben wollen.
Aber wenn man jetzt auch zum Beispiel diese andere Methode anwendet, die er da empfiehlt, ne, also dass man dann schon gleich die Auflösung bietet und nicht erst das nachrichtliche Zitat transportiert, weil man das halt so gelernt hat und weil man ja auch irgendwie neutral sein will, das erwartet ja schon ein ganz schönes Umdenken in der ganzen Branche.
Ja, Handwerk ist. Ich würde mich super sehr dafür interessieren, was das eigentlich dann macht mit den Überschriften, die wir haben oder den Schlagzeilen, die wir haben, ob die noch genauso verständlich sind und ob das eine Auswirkung hat, wenn dann man das über längere Zeit eben macht.
Da nehmen wir auf jeden Fall noch was zum Nachdenken mit hier heute Abend. Es war auf jeden Fall keine ganz leichte Kost. Und deswegen würde ich sagen, spielen wir gleich noch eine Runde von unserem Köpfequiz hier, was mit Medien, würde ich sagen. Seid ihr beide dabei?
Soll ich mitmachen?
Gerne, wenn du magst.
Was mit Hetze oder was mit Medien?
Wo ist der Unterschied?
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ah, Herr Peller, hast du schon ein paar schöne Fragen dir überlegt?
Ja, ein paar.
Das ist gut. Und Carsten, du wirst heute unser Schiedsrichter sein. Du wirst Herzen oder Hetze verteilen können, je nachdem, wie Herr Peller dich umschlägt. Ja.
Mach alles.
Das finde ich super. Das finde ich ist eine gute Sache, Herr Peller. Ich lasse dir auch den Vortritt, ja?
Ah, das ist schön.
Das ist
Ich habe ja vorhin mit RTL telefoniert. Kurz vor der Sendung. Allerdings erfolglos. Irgendwie Job war schon weg. War ich ein bisschen zu spät. Anke Schäferkord hat ja irgendwie doch am Ende hingeschmissen und ist eben nicht mehr Chefin, will nicht mehr Chefin von RTL Deutschland sein. Wie lange hat sie denn tatsächlich quasi diesen Laden geführt? Die Funktionsbezeichnungen haben sich ja mal ein bisschen verändert, aber im Grunde war sie ja wirklich sehr, sehr lange. Das ist ja irgendwie, da ist ja Angela Merkel nichts dagegen.
So lange war sie ja bei RTL irgendwie als Strippenzieherin unterwegs. So, was meinst du, wie lange?
Du willst jetzt wissen, wie lange sie Chefin war?
Ja.
Ich würde sagen, dass Anka Schäfer-Kort 13 Jahre Chefin, nee, 17 Jahre war sie Chefin von RTL.
Nein, 13.
So, null bei FINA.
Ah, verschlimmert. Aber ich glaube, wenn man dann noch, du hast wahrscheinlich was verwechselt, wenn man noch so, sagen wir mal, diese Vorfunktion,
wo sie
nur von RTL Plus und so, da war sie insgesamt, war sie 27 Jahre lang auf jeden Fall irgendwo ganz oben an der Spitze bei RTL.
Ja, nee, ganz ehrlich,
wegen
Herr
Peller, der Merkel.
Wegen Merkel hast du mich verunsichert.
Ja.
Weil, ja, da bin ich jetzt voll raus, meine Güte.
Ach, so, tut mir leid.
Aber ich habe auch eine Schäfer-Kort-Frage für dich.
Ja, schön.
Als hätten wir uns vorbereitet. Meine Schäfer-Kort-Frage an dich ist, sie steigt ja eher aus. Wie lange wäre eigentlich Ihr Vertrag gelaufen?
Ach, der Vertrag, der wäre noch gelaufen bis...
Nicht nachlesen hier.
Nein, da lese ich nicht nach. Ich würde mal sagen, bis Mitte nächsten Jahres.
Ja, ich okay, das ist richtig. Ich glaube Ende 2019, oder? Aber ist 2019, komm, läuft, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich kriege dafür ein Herz, fragen wir unseren Schiedsrichter, oder kriege ich eine Hetze?
Ein Herz natürlich.
Ach, fein. Ich habe noch eine zweite Sache. Ich habe gemerkt, bei mir zieht sich so ein bisschen der rote Faden durch Dinge, die ewig lang da waren und die auf mal weg sind. Heute ist ein...
Peller.
Tja, schön wär's. Ne?
Ja.
Ein sehr, sehr... Ich weiß gar nicht, es ist eigentlich fast schon irgendwie Tradition in Deutschland gewesen, aber nach ich weiß gar nicht wie viele Jahrzehnten lief jedenfalls ein sehr berühmtes, sehr umfangreiches Druckwerk zum letzten Mal vom Band und wird nie mehr gedruckt werden danach.
Das Telefonbuch?
Noch dicker.
Das ist noch dicker.
Ja.
Der Otto-Katalog.
Richtig.
Ah!
Aber du hast leider zuerst das Telefonbuch gesagt.
Nein.
Würde ich sagen. Ich weiß, der Schiedsrichter soll entscheiden.
Ja, aber das Telefon, ja. Es gibt ein Herz auch. Ich bin sehr gut gelaunt heute.
Ich finde den sehr neutral, unseren Schiedsrichter.
Ja, sehr neutral.
Finde ich sehr, finde ich, gefällt mir gut. Wobei, so ein bisschen, Neutralität ist so ein bisschen eine Sache, ne, Carsten?
Ja,
kannst du eigentlich neutral sein, oder?
Ich glaube ja wirklich daran, so um das nur einen Satz zu sagen, dass das eben, es gibt ja keine richtige Objektivität von Reportern, glaube ich. Es gibt eine Objektivität in Methodik und Handwerk.
Ah, okay. Dann jetzt zurück zum Handwerk.
Ja, dann musst
wer ist jetzt
wieder
dran?
Du musst fragen.
Ich habe eine Frage. Und zwar, RTL, ja, macht ja nicht nur Fernsehen, sondern die machen auch Radio. Es gibt das RTL Radio Center in Berlin, die machen zum Beispiel die Nachrichten für verschiedenste Sender. 104.6 RTL, 105.5 Spree Radio, 93.6 Jam FM und so. Und sie haben jetzt einen neuen Kunden und der überrascht ein bisschen und ist aber auf den zweiten Blick ist es schon sehr interessant. Wer ist dieser neue Kunde von RTL, die jetzt auch künftig die Nachrichten für die machen? Diese
Hörfunk-Nachrichten.
Ja.
Es ist gut, dass du mich das jetzt erst fragst.
Ja.
Drei.
Ich überlege gerade hier Radio NRW. Waren die vorher schon dabei?
Man könnte eigentlich sagen, falls ihr Lust habt, Herrn Perler persönlich zu treffen, nächste Woche in Berlin habt ihr die Möglichkeit dazu. Ne? Da machst du so ein Event.
Ja, genau. Da bin ich bei den Berliner Mediendiskursen. Und deswegen habe ich vorhin sogar noch mit dem CEO von RTL Radio Deutschland
telefoniert.
Vielleicht
hat er es dir erzählt.
Er hat es mir leider nicht erzählt. Wir hatten wichtigere Themen. Er hat aber auch nicht mein Wissen abgefragt. Keine Ahnung. Ich sag mal hier Radio NRW.
Nein. Radio NRW macht die Nachrichten selber. NTV.
Aber die gehören auch irgendwie dazu. NTV.
NTV wäre die Lösung.
Siehste. Ja. Okay. Naja. Du, ich wollte, da mache ich noch meine dritte Frage auch dazu, was irgendwie nicht weggeht in den Medien. Zu viele Männer in Führungspositionen. Und da hat es irgendwie jetzt auch nochmal eine spannende Studie gegeben, die sich damit beschäftigt hat, mal ausgezählt hat in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Wie ist das eigentlich mit der Gleichstellung so bestellt da? Der Verein Pro Quote hat das mal abgefragt. Mhm. Und ich möchte von dir wissen, welche öffentlich-rechtlichen Anstalten liegen denn ganz vorne beim Thema Gleichstellung, wo sie wirklich ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen in Führungspositionen haben?
Mhm.
Einer reicht, wenn du mir eine Anstalt nennst. Ich will da auch ein bisschen herzig sein heute.
Das ist ein guter Herr Peller. Gut, Peller.
Das mit NTV habe ich übrigens vorhin doch gelesen, aber ich konnte es nicht abrufen gerade.
Also ich weiß ja, dass wie heißt die Intendantin vom RBB nochmal? Das ist so ein Herzensthema auch von ihr, die das immer wieder auch unterbringt und platziert auch in den Sendern. Ich sage einfach mal, Rundfunk Berlin-Brandenburg, der RBB.
Das ist richtig. Yes! Das ist richtig. Ich weiß allerdings nicht, ob das statistisch so gerechnet wurde, dass Intendantinnen irgendwie doppelt gezählt haben. Also ich glaube nicht. Die Deutsche Welle ist übrigens der zweite Sender.
Letzte Frage an dich ganz schnell, Herr Perler. Barbaradio. Gibt es ja nicht nur den Live-Radio-Stream, sondern es gibt auch so Sub-Channels.
Ja.
Nenn mir einer von den Sub-Channels, die es gibt.
Boah, Sub-Channels. Ist das... weiß ich nicht jetzt.
So ein Musik-Channel. Irgendwie so ein Genre oder so ein Gefühl.
Irgendwas mit Bier.
Nein, nichts mit Bier. Es gibt Mädelsabend, Knickknack, Dinnerparty, Ich hasse Sport, Sonntagmorgen, Strandpaar, Putzfimmel. Herr Perler.
Ist doch was mit Bier.
Ich will. Ach, Carsten, wie steht's denn?
Zwei Herzen für Dai und ein Herz für Fine.
Aber das wäre ja. Ich würde sagen, ich habe wirklich verloren. Also dieser Schiedsrichter ist wirklich nicht heute.
Carsten, ich lade dich herzlich ein, auch nächste Woche wiederzukommen und die Woche drauf und die Woche drauf und die Woche drauf.
Ach ja,
ich sehe
schon.
Wir hören uns
chancenlos.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Die Links übrigens zur Story von Carsten findet ihr auch dann bei uns auf deutschlandfunknova.de. Außerdem könnt ihr das nochmal nachlesen, wenn ihr für eine Stunde was mit Medien auf die aktuelle Ausgabe gibt. Und auf Twitter findet ihr unter Schmarsten. Carsten, danke, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Und bis zur nächsten Woche wünsche ich euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.